In Matthäus 6 steht das Vaterunser-Gebet, was für alle sehr bekannt ist und was uns schon inzwischen seit Monaten beschäftigt. Und in dem Gebet gibt es diese Zeile: Führe uns nicht und führe uns nicht in Versuchung. Wir werden miteinander folgende Punkte uns heute anschauen. Geführt oder bloß hineingeraten. Unser Glaube wird auf die Probe gestellt. Wer ist der Versucher? Wir haben Hoffnung in der Versuchung. Und wie man Versuchungen vermeidet. Das Erste, was auffällt, wenn man das Vaterunser betet und auf einmal zu dieser interessanten Zeile kommt, führe uns nicht in Versuchung, ist, dass das erste Mal Gott um etwas gebeten wird, was er bitteschön nicht tun soll. Das Gebet vorher ist eher eine Proklamation dafür, was Gott tun soll. Es ist auch ein sehr forsches Gebet. Tu das, tu dies, dein Reich komme. Also der Beter, so bringt es Jesus uns bei, betet in Imperativen zu Gott. Also eine Befehlsform. Das ist schon interessant, wie wir mit Gott irgendwie da interagieren sollen. Und hier kommt jetzt eine Art Befehlsform, die verneint wird. Bitte tu etwas nicht. Und viele Beter, viele Leser haben starke Probleme mit dieser Zeile. Sie können diese Zeile irgendwie nicht einordnen. Wir lesen doch im Vaterunser von unserem himmlischen Vater, der weiß, was seine Kinder brauchen, und auf einmal diese Wendung, dass Gott uns nicht in die Versuchung führen soll. Und viele kriegen das irgendwie nicht auf die Reihe, dass Gott als liebender Vater, dass er persönlich irgendwie seine geliebten Kinder in eine Versuchung führen könnte. Das kriegen wir nicht zusammen. Also liebt uns Gott oder spielt er Spiele mit uns? Was steckt dahinter, wenn Gott uns in eine Versuchung führt? Und so manch einer erlebte vielleicht einen Moment der Erleichterung. Ich glaube, im vergangenen Jahr war das, ist auch vielleicht auch schon länger her, ich weiß es nicht. Als in den Medien die Meldung die Runde machte, dass es sich hier bei dieser Zeile im Vaterunser um einen Übersetzungsfehler handeln könnte. Wer hat davon Wind bekommen? So, der Papst hat sich sogar geäußert dazu. Ja. Vielleicht liegt ja ein Übersetzungsfehler vor und der Papst sagt auch, dass das nicht gut übersetzt sei. Und wenn der Papst sich einschaltet, dann muss das doch was heißen. Und er und viele andere schlagen vor, dass man vielleicht eher übersetzen sollte: Lass uns nicht in Versuchung geraten. Das ist was anderes. Wenn ich bete, Vater im Himmel, führe du mich nicht in Versuchung, oder Vater im Himmel, lass mich nicht in Versuchung geraten, ist was anderes. Je nachdem, also der Unterschied ist in der Aktivität Gottes in dieser Handlung. Wie aktiv ist Gott, wenn ich in der Versuchung drin bin? Welche Aktion hatte Gott darin? Ist er erstmal von außen und sagt, ja, okay, ich beschütze dich hier, oder nimmt er mich an die Hand und sagt, komm mit? Und das Zweite, dieses an die Hand nehmen und komm mit in die Versuchung, das können wir nicht so ganz in unser Gottesbild vielleicht manchmal reinbringen. Aber ich möchte euch warnen. Immer dann, wenn es vor allem durch populäre Medien geht, dass irgendwo in der Bibel ein Übersetzungsfehler ist und man jetzt auf einmal etwas Neues herausgefunden hat, Vorsicht. Es würde nämlich bedeuten, dass erstmal 2000 Jahre Kirchengeschichte keine Erkenntnis hatte in diesem Bereich, dass alle Christen bis heute das Vaterunser falsch gebetet und auch falsch verstanden haben. Wenn ich mit Ideen konfrontiert werde, wo ich sehe, in der Geschichte der Kirche, in der Geschichte der Gemeinden und der Bibelauslegung gab es diesen Gedanken noch gar nicht, dann möchte ich mindestens skeptisch sein. Wenn ich in der Predigtvorbereitung bin und bin der Einzige neben meinen Kollegen aus den Jahrhunderten, die ich auf meinem Tisch in Buchform liegen habe, Bibelkommentare, und ich merke, irgendwie bin ich der Allereinzige auf diesem Planeten, der zu einer gewissen Erkenntnis kommt, kann das natürlich sein. Aber ich möchte wenigstens skeptisch sein, ob es wirklich so ist, was ich jetzt da gerade denke. Und heute ist der Tag gekommen, wo wir das Geheimnis enthüllen, was es mit dieser Zeile auf sich hat. Die Enthüllung ist, dass tatsächlich nicht nur gemeint ist, dass Gott etwas hier zulässt, dass wir in eine Gefahr geraten. Es ist genau das gemeint, was dort steht. Wörtlich übersetzt, also wirklich Wort für Wort aus dem Griechischen, 1:1, könnt ihr hier lesen. Es klingt dann ein bisschen holprig, weil die Satzstellung im Griechischen natürlich anders ist als im Deutschen. Und dort steht 1:1, und nicht führe, bringe, trage du uns in Versuchung. Ja, das ist der griechische Text. Und nicht führe du oder bringe du oder trage du uns in Versuchung. Und das ist so ziemlich simpel, kein schwieriges Griechisch zu übersetzen, da gibt es schwierige Konstellationen, aber das wäre die Wort-für-Wort-Übersetzung, wenn du sie bräuchtest. Also dazu sagen, lass uns nicht in Versuchung geraten, ist zu weit weg von dem eigentlichen Text, was Jesus irgendwie uns zu sagen hat. Natürlich kann man jetzt die einfache Methode wählen und sagen, lass uns nicht in Versuchung geraten, passt mir besser ins Bild und ist einfacher und das nehmen wir jetzt. ich bin eher dafür, sich die Zähne auszubeißen an schwierigen Passagen und das Gold zu heben, was dort drinnen liegt. Und da ist Gold zu finden. Die Frage, wenn wir in Matthäus 6 sind, warum, Jesus, sagst du sowas über deinen Vater im Himmel? Die Antwort ist ganz leicht. 2 Kapitel vorher hat Jesus genau das erlebt, was er hier als Gebetsvorlage uns anbietet. Denn in Matthäus 4, Vers 1 haben wir doch eben gerade gelesen, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Merkt ihr diese Dynamik? Da sind viele Fragen, wenn wir auch diese Zeile lesen. Aber erst einmal müssen wir registrieren. Nicht der Teufel hat Jesus in die Wüste geführt zu der Versuchung, sondern der Geist Gottes hat Jesus an die Hand genommen und sagt, ab in die Wüste, dort ist Versuchung. Und Jesus hat das selber 2 Kapitel vorher eben gerade erlebt. In Kapitel 4, in Kapitel 5 beginnt die Bergpredigt, diese sehr berühmte lange Predigt. Und Kapitel 6 ist in der Bergpredigt, also das Ereignis ist, wenn man Matthäus liest, noch nicht so weit weg. Und für den Leser, Jesus hat es gerade erlebt. Und Jesus hat etwas durchgemacht. Hat auch gemerkt, welche Schwierigkeiten das in sich trägt, wenn man in Versuchung kommt. Und hat deswegen gesagt, betet, dass das bei euch nicht passiert. Aber es kann passieren. Denn der Geist Gottes hat mich in die Wüste geführt, um versucht zu werden. Unsere Not rührt natürlich, wenn wir diesen Text uns anschauen, rührt daher, dass wir mit dem Begriff der Versuchung unsere Probleme haben, dass Gott in die Versuchung führt. Und Versuchung, der Begriff, den Jesus hier verwendet, Versuchung, kann in der Ursprache des Neuen Testaments, im Griechischen, mit unterschiedlichen Färbungen verwendet werden. Ihr kennt das auch, wenn ihr einen Text übersetzen müsst, aus dem Badischen ins Hochdeutsche. Aus dem Englischen ins Deutsche. Dann ist es manchmal nicht so ganz einfach, welches Wort wähle ich hier, um genau das zu umschreiben, was der Englischsprechende sagen wollte. Ihr kennt das, oder? Und so ist es im Griechischen auch. Da gibt es auch Wörterbücher und du findest, man kann versuchen, kann man so und so übersetzen. Und das Wort peirazzo heißt, das kann man folgendermaßen übersetzen. Experimentieren, einen Versuch machen, sich einer Überprüfung unterziehen, testen, erproben, aber auch versuchen. Also das Wort, was wir hier für Versuchung lesen, kann in unterschiedlicher Weise gebraucht werden. Zum einen ein einfacher Test, eine Probe, eine Prüfung, wo noch nichts Böses dran ist. Oder man kann es auf eine Art und Weise verwenden, Und das Wort impliziert dann eine täuschende Führung zum Scheitern, zur Sünde, zum Bösen. Es gibt diese beiden Ebenen. Und der Kontext entscheidet darüber, welche Färbung dieser Begriff annimmt. Ist es etwas Negatives, was mich zur Sünde, zum Bösen, zur Gottesuntreue verleiten soll? Oder soll es schlicht und ergreifend etwas offenbaren, was in meinem Herzen abgeht? Und eine einfache Bewährungsprobe, so möchte ich das mal nennen, ist zwangsläufig nicht etwas Verwerfliches. Jeder von uns versucht oder erprobt im Alltag auch deine Mitmenschen. Besonders deutlich wird das in dem apokryphischen Buch, also eine außerbiblische Quelle, steht nicht in der Bibel, aber wurde viel von Juden gelesen. Im Buch Sirach möchte ich euch mal folgende Zitate als Kostprobe geben, wo genau dieser Begriff ca. 180 vor Christus verwendet wurde. Dort heißt es, willst du einen Freund finden, so erprobe zuerst seine Treue und vertrau ihm nicht allzu rasch. Das ist nichts Verwerfliches. Wenn du alle beisammen hast, ja, dann wirst du nicht einfach jedem x-beliebigen Menschen alles anvertrauen, was man nur Freunden anvertraut. Deswegen erprobe. Finde heraus, experimentiere, wie geht dieser Mensch mit vertraulichen Dingen um? Und wenn der Test negativ ausfällt, dann wirst du wahrscheinlich nicht tiefer in diese Beziehung einsteigen und einen Seelenstriptease machen. Sirach schreibt noch weiter. Wie der Ofen die neuen Töpfe erprobt, so kann man den Menschen erproben an seiner Rede. Bisschen weiter schreibt er, du sollst niemanden loben, bevor du ihn gehört hast. Denn an der Rede erkennt oder erprobt man den Menschen. Also noch nicht zu schnell eine Predigt loben, so währenddessen, du weißt auch noch nicht, was noch so kommen könnte. Und die Wahrheit ist, dass wenn wir ins Alte Testament schauen, dass Gott sein Volk immer wieder auf die Probe stellte. Und es sollte uns eigentlich nicht verwundern, dass Gott es tut. Lass uns mal in Gottes Wort hineinschauen. 2. Mose 20, Vers 20. Da sagte Mose zum Volk Israel, fürchtet euch nicht, denn nur um euch auf die Probe zu stellen, ist Gott gekommen. 5. Mose 8, Vers 2. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen. Wie lange nochmal? 40 Jahre. Wie lange war Jesus in der Wüste? 40 Tage und Nächte. Ah, gibt es da vielleicht Parallelen? Vielleicht. Also, und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen. Und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Gott macht das, oder? Gott stellt auf die Probe. Eben gerade hast du vielleicht auch gedacht, nee, niemals. Das war ein Übersetzungsfehler in Matthäus 6. Aber Gott stellt auf die Probe. Und weil es so schön ist, 5. Mose 13, Vers 4. Der Herr, euer Gott, stellt euch auf die Probe, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele liebt. Und bestimmt hast du auch schon, wenn du verheiratet bist, deinen Liebesgefährten auch auf die Probe gestellt. Hast du vielleicht nicht so genannt, aber denkt er an unseren Hochzeitstag. Mal schauen, ob er bemerkt, dass ich beim Friseur war. Meine Lieben, das sind Versuchungen. Nein, das sind Erprobungen, das sind Tests. Das verpacken wir natürlich nicht so dramatisch. Aber dennoch gestalten sich unsere Beziehungen so, dass wir herausfinden wollen, wie steht es zwischen uns? Achtest du auf mich? Sieht er, dass ich heute traurig schaue? kommt er dann auf mich zu und legt seine Hand auf meine Schulter. Meine Lieben, das ist ein Test, nichts anderes. Und wohl dem, der diesen Test besteht. Nehmen wir nochmal den Hebräerbrief. Hebräer. Köstlich. Hebräer 11, Vers 17. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Ihr kennt diese dramatische Geschichte, wo Gott sagt, bring deinen Sohn auf diesen Berg. Und Abraham nimmt seinen einzigen Sohn und sein Glaube wurde geprüft von Gott. Prüfungen im Glauben prüfen unsere Loyalitäten. Wem bin ich loyal? Und sie nötigen uns, eine Probe nötigt uns zu einer Entscheidung. Wo finde ich meine Zuflucht? Wo erwarte ich Freude? Und wo kann ich meine Sehnsüchte stillen? Versteht ihr? Und das hat Israel erlebt. Jesus hat das in der Wüste erlebt. Der Satan kam und hat heraustesten wollen, wo findest du deine Freude, wo findest du deine Zuflucht, wo findest du deine Sehnsucht? Und Jesus hat dem standgehalten. Und es ist wahr, dass Glaubenstests und Bewährungsproben einen wesentlichen Bestandteil unserer Nachfolge bilden. In 1. Petrus 4, Petrus selber schreibt viel über diesen Punkt. 1. Petrus 4, Vers 12 sagt er uns, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Er hat gemerkt, dass Christen irgendwie so, wie unser Glaube wird auf die Probe gestellt. Warum denkst du, dass das irgendwie was Außergewöhnliches wäre? Du tust so, als wenn diese Glaubensprobe für dich ein Fremdling ist, der nicht zu deinem Leben dazugehört. Dabei sagt er, hey, das gehört zu unserem Glauben dazu. Dein Glaube muss sich erproben, dein Glaube muss bewährt werden. Sie sind so sehr Teil eines Glaubenslebens, dass David sogar im Psalm 26, Vers 2 darum bittet. Das ist krass. Er sagt, prüfe mich, Herr. Ihr kennt diesen Vers sicherlich. Prüfe mich, Herr, und erprobe mich. Läutere meine Nieren. Nieren sind sozusagen für den Hebräer das Gewissen. Wenn die Niere sticht, dann sticht das Gewissen. Der Hebräer denkt sehr bildlich. Und läutere mein Herz. Das Zentrum unseres Willens und Wollens, das Herz. Es sticht mir ins Herz. Sagen wir ja auch. Prüfe mich, erprobe mich, läutere, also reinige mich. Meine Lieben, Gott will unseren Glauben durch solche Tests stärken und nicht schwächen. Gott gebraucht Glaubensproben in unserem Leben, um in uns Bewährung, Ausharren, Standfestigkeit und Ausdauer zu bewirken, dass wir nicht müde werden. Ein kurzes Beispiel dazu. Wir haben ja hier eine Bibelunterrichtsklasse. In 2 Jahren gehen wir durch Altes und Neues Testament mit den Bibelteens. Und letztens hatten wir den ersten Test. Waldemar hat die Klasse der Bibelunterrichtsschüler in eine Probe geführt. Warum habe ich das gemacht? Um sie zu ärgern? Wenn wir jetzt die Teens fragen würden? Ja. Aber darum ging es eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich in ihnen etwas befeuern. Schauen, was ist dort? Ja, dass man nicht träge, dass man nicht müde wird. Und so ist auch in der Schullaufbahn Tests ihnen dazu, dass sie unsere Bewährung deutlich machen, dass sie uns Ausdauer im Laufen geben, damit wir nicht müde werden. Ja, und das hoffe ich, hat auch bei den Bibelunterrichtsschülern, ihr beide sitzt da noch, sehr gut, irgendetwas bewirkt. Und ich denke, der nächste Test wird noch besser ausfallen. Und dieses Prinzip sehen wir, dazu noch der letzte Vers, Jakobus 1, die letzten zwei Verse, Jakobus 1, 2 bis 3 sollte das, glaube ich, sein. Da steht jetzt nur 2, ich lese mal lieber aus meiner Bibel, einen Augenblick. Jakobus 1, 2 bis 3. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Petrus, in 1. Petrus 1, 6 bis 7, hat im Prinzip genau das gleiche Thema. Er sagt, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Also er sieht schon, die Versuchung ist nichts Schickes, aber trotz der Schwierigkeiten freudig, jubelt darin, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird. Also unser Glaube wird auf seine Substanz hin geprüft und Gott tut das immer wieder. Er erprobt uns, er führt unseren Glauben Tests zu, damit wir sie bestehen und gestärkt aus diesen Proben herauskommen. Nun, jetzt kommen wir aber, das ist ja schön und gut, aber damit ist noch nicht die Zeile, führe uns nicht in Versuchungen hin, nämlich geklärt. Jetzt kommen wir zu einem kleinen, aber sehr feinen Detail. Das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Es gibt neben diesen Bewährungsproben, von denen wir eben gerade gesprochen haben, Gott stellt unseren Glauben auf die Probe. Neben diesen Bewährungsproben gibt es auch Prüfungen, die uns in diese negative Seite ziehen wollen, führen wollen, die uns täuschen wollen, die uns zerstören wollen und die uns zum Bösen und zur Sünde verführen möchten. So, und jetzt gibt's folgenden Denkfehler, wenn wir Matthäus 6 lesen. Führe uns nicht in Versuchung, denken wir, nur weil Gott uns in Versuchung führt, heißt das aber nicht, dass Gott auch derjenige ist, der uns versucht zur Sünde. Versteht ihr? Jesus sagt nicht, Gott wird dich zur Sünde verleiten. Das ist nicht das, was er sagt. Das ist auch nicht das, was Jesus 2 Kapitel vorher in Kapitel 4, Lesungstext, erlebt hat. Sondern er hat gelebt, der Geist Gottes führt mich, aber er versucht mich nicht zur Sünde. Versteht ihr? Also wir haben es jetzt hier, wenn wir in das Vaterunser hineingehen, haben wir es nicht mit einer schlichten Glaubensprobe zu tun, die jeder von uns am Wegesrand immer wieder erlebt, sondern wir haben es hier mit einer eiskalten Verführung zu tun. Und das dürfen wir nicht durcheinander bringen. Nur weil Gott uns manchmal in solche Momente hineinführt, wo wir angegriffen werden, wo unser Glaube zerstört werden soll aufgrund von Einflüssen des Satans zum Beispiel, heißt das nicht, dass wir Gott dafür beschuldigen können, dass er uns verführt. Sondern er ist nur derjenige, der uns in diese Situation hineinbringt. Wo sehen wir das zum Beispiel? Ich möchte euch mal ein Beispiel geben, wo sich Probe und Versuchung, diese zwei Färbungen, wo sie sich treffen. Garten Eden. Gott hat Mann und Frau geschaffen und in seinen Garten gesetzt und hat gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen. Und dann gibt er ihnen eine Glaubensprobe, meine Lieben. Hier ist ein Baum. Da nicht dran gehen, nicht gut. Du hast alles zur Verfügung, aber da bitte nicht. Glaubst du mir, vertraust du mir? Die Glaubensprobe kam durch Gott, aber die Versuchung oder vielmehr die Verführung zur Sünde kam nicht durch Gott. Versteht ihr? Der Satan kam und hat Adam und Eva in die Sünde verführt. Gott hat da keinen Anteil dran, aber Gott hat durchaus in diese Probe, in diese Verführung sie geführt, aber ist nicht die Ursache für die Verführung, sondern das hat Eva zuallererst, Eva mit dem Satan ganz alleine hingekriegt. Da brauchte sie Gott nicht an ihrer Hand, führ mich noch bitte in den Dreck. Da war Gott nicht dabei. Gott hat sie aber in diese Situation hinein befördert. Jesus in der Wüste, wir hatten es jetzt schon öfter. Er wird geführt durch den Geist, aber er wird versucht durch, heißt es, durch den Satan. Und ein paar Verse später heißt es in unserem Lesungstext, durch den Versucher. Spannend.
Der Herr führt in Versuchung, in dieses Feld, wo ich getroffen werden kann, nicht automatisch muss. Jesus wurde ja nicht getroffen. Jesus ist ja, hat das ja überwunden, diesen Kampf. Und dort ist der sogenannte Versucher. Er wird immer wieder auch der Versucher genannt. Gott wird aber an keiner Stelle in der Bibel der Versucher genannt. Und das müssen wir differenzieren lernen. Und das ist genau das, was Jakobus in Kapitel 1, wir schlagen nochmal auf. Ihr habt ja eben gerade, weil ihr natürlich sehr gut zugehört habt, habt ihr noch im Ohr, dass Jakobus seinen Brief förmlich so begann. Also, hallo, liebe Leute, schön, dass wir uns kennen. Und dann hat er ja geschrieben, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Und auf einmal sagt er dann in Vers 13 bis 14, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemanden. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Die Ursache der Versuchung ist nicht Gott. Gott führt dort hinein und wir dürfen darin jubeln, weil das uns zum Test dient und zur Läuterung unseres Glaubens. Aber wenn du dann verführt wirst, dann liegt es nicht an Gott, sondern an deiner Begierde, die in dir ist. Und diese Begierde wurde geweckt im Garten Eden vom Satan, indem er sagt, schau mal, das ist weitaus besser für dich jetzt. Vergiss diese Regeln von Gott. Nicht so wichtig. Gott weiß, dass das, eigentlich ist das gut für dich. Und so sind wir auch jeden Tag unterwegs. Gott ist es doch, der mir irgendwas vorenthält. Und dann kommen verführerische Gedanken. Gott lässt uns in diese Glaubensprobe, aber es ist nicht so, dass Gott derjenige ist, der uns die verführerischen Gedanken in den Sinn kommen lässt. Aber nur, vielleicht ein Bibelunterricht, der Test. War herrlich zu sehen, für mich, als der die Glaubensprobe da gerade abgenommen hat von meinen Teenies. Ich habe eine schlichte Probe den hingelegt mit Fragen zu unseren Einheiten, die wir durchgenommen haben. Liebe Eltern, schaut euch einfach mal diese Tests an, mal schauen, wie weit ihr gekommen wärt bei den Fragen. Und dann habe ich Folgendes gesehen. Ich sage jetzt keine Namen. Wir schreiben alle natürlich in der Ruhe und auf einmal sehe ich, dass gewisse Teenies immer wieder auf ein Blatt schauen wollen, wo nicht ihr Name draufsteht. Sie wollen abgucken und dann versuchen sie irgendwie mich auszutricksen und zu umgehen und zu schummeln. So weit, so schlecht. Sie wurden, das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber es bildet das Prinzip ganz gut ab. Ich habe ihnen eine Probe gegeben, oder? Ich wusste, dass sie in der Lage sind, aufgrund ihres Herzens, weil unser Herz zur Sünde neigt, auch meins, wusste ich, dass sie auch dazu neigen, beim anderen abzuschauen oder dass von ihrem Nachbarn, hier schau bei mir ab, dass sie von Fremdeinflüssen auch versucht werden können, abzuschauen und sich nicht an die Spielregeln zu halten. Die Qualität dieser Versuchung ist eine völlig andere als meine Probe, die ich ihnen gegeben habe. Versteht ihr? Das haben die Teenies tatsächlich ganz alleine geschafft, ohne mich. Versteht ihr? Verführt zu werden in die Trickserei, in das Brechen von Regeln, da habe ich keinen Anteil dran gehabt. Ich habe sie aber in diese Situation geführt und wollte sehen, was steckt in euch. Sie selber sind dann in diesem, das ist jetzt sehr drastisch ausgedrückt, sind aber in dieser Probe gefallen, sind gescheitert. Habe ich sie zur Sünde verleitet? Nein. Das war die Begierde im eigenen Herzen, etwas jetzt haben zu wollen, was ich jetzt irgendwie auf einem anderen Wege nicht kriegen kann. Wenn wir in Matthäus 6, führe uns nicht in Versuchung, wenn wir diese Zeile lesen und wir wissen, dass Gott nicht die Person ist, die uns versucht oder verführt, um es drastischer auszudrücken, heißt das nicht, dass die Versuchung, die wir erleben, außerhalb der Kontrolle Gottes und seines Machtbereichs wäre. Gott geht das nicht abhanden. Und einige denken so, oh, diese Zeile führe mich nicht in Versuchung, das macht mir Not. Leute, diese Zeile sollte uns Ruhe geben. Weil wenn ich dann in der Versuchung, in drastischen Momenten stecke, wo ich dazu neigen könnte, Gott untreu zu werden und nicht die Gewissheit in mir hätte, Gott ist derjenige, der mich an die Hand genommen hat und ich in dieser Situation bin und er ist nicht weit weg. Sollte mir diese Zeile im Vaterunser sogar Ruhe geben können. Weil er ist derjenige, der mich hineinführt. Und wenn er derjenige ist, der mich hineinführt, dann ist er auch derjenige, der mich auch da wieder hinausführen kann. Versteht ihr? Diese Zeile ist auch eine seelsorgerliche Komponente. Wenn du in der Versuchung bist, dann denkst du, Gott ist. Ich bin gottlos und gottfern. Da ist nichts. Das ist Gott irgendwie abhanden gekommen. Er hat irgendwas gerade übersehen. Anscheinend hat der Satan mich komplett im Griff und der Satan agiert in seinem eigenen Machtbereich und Gott hat keinen Zugriff. Ich bin dankbar, dass Jesus uns offenbart, dass der Vater uns in diese Versuchung führt. Ich bin nicht dankbar für die Versuchung, aber ich bin dankbar zu wissen, dass auch wenn Gott nicht derjenige ist, der mich dann dort zur Sünde verleitet, dass Gott in diesem Moment bei mir ist und mich an der Hand hält. Und mich auch durch diese massive Glaubensprobe wieder herausführen kann. Versteht ihr? Wenn ich aber mein Gedankenkonstrukt so aufbaue, mein Glaubensleben so aufbaue, Satan und Gott sind irgendwie zwei gleichberechtigte Gegenspieler, Gott hat einen Bereich, wo er agieren kann, der Satan hat einen eigenen Bereich, wo er agieren kann, dann sind wir hoffnungslos. Ich glaube an einen Gott, der über alle Reiche herrscht, der über alle Reiche triumphiert. Und das hat Jesus Christus in Matthäus 4 uns gezeigt. Dort, wo der Pfingstgeist ist, dort, wo der Heilige Geist ist, da hat der Satan keine Verfügungsgewalt, so wie er das will, sondern Gott regiert darüber. Und selbst wenn ich in der allermiesesten Situation stecke, und mich angegriffen fühle, kann ich sagen, mein Herr hat mich an der Hand. Der Geist Gottes hat mich nicht verlassen, sondern der Herr hat mich hier hineingeführt. Wenn er mich hineingeführt hat, dann kann ich das hier überwinden und ich kann hier auch wieder herauskommen. Wenn das außerhalb der Machtkontrolle Gottes läge, wer soll mich hier herausholen? Wer soll mich retten? Gott ist in der Lage, hineinzuführen und auch wieder rauszuholen. Meine Lieben, weil ich heute so eine kurze Predigt habe, lasst uns kurz in das Buch Hiob gehen. Ihr habt die Folien, glaube ich, nicht auf dem Beamer. Aber in Hiob 1... Hiob war ein Mann, der sehr, sehr stark angefochten wurde. Ein Mensch mit einer Glaubensprobe, wir können es uns wahrscheinlich nicht ausmalen wie. Und das Buch Hiob gibt uns einen Blick hinter die Kulissen, warum das alles geschieht, was Hiob durchleidet. Und Gott und Satan sind im Austausch über Hiob. Hiob, dieser gottesfürchtige Mann. Und der Satan sagt zu Gott in Hiob 1, Vers 11, strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nicht meine Hand, deine Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Und dann hat er ihn malträtiert und hat ihn sehr, sehr gebeutelt. Hiob hat viel verloren, hat viele Kinder verloren, hat all seinen Besitz verloren, hat seine Gesundheit verloren. Nur noch seine Frau ist ihm geblieben. Die dann zu ihm sagte, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit, fluche Gott und stirb. Wohl dem, der so eine Frau hat. In Kapitel 2 antwortet er ihr, Kapitel 2, Vers 10, er aber sagt zu ihr, wie eine der Törinnen, das ist ein schwieriges Wort, ein Tor ist ein Dummkopf, wie eine Dummköpfin, wie eine Törinnen redet, so redest auch du. Dann sagt er, das Gute nehmen wir von Gott an. Das sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Nicht im Sinne von liebhaben, aber wissen, Hiob wusste in diesem Augenblick, Gott hat die Kontrolle. Das entgeht Gott nicht. Gott hat mich in diese Versuchung geführt, aber nicht seine Hand, lesen wir, nicht seine Hand hat Hiob angetastet, sondern der Versucher war's. Dass man nicht sagen kann, Gott hat irgendwas Verkehrtes gemacht. Das war es nicht. Ein Kapitel vorher lesen wir, Kapitel 1, Vers 21, als Hiob fast alles verloren hatte. Nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Puh. Hiob ist in dieser Phase, er hat noch andere Phasen. Irgendwann kommt er auch in eine Rebellion gegen Gott. Aber in dieser Phase hat er eine feste Zuversicht, Gott ist souverän. Gott ist souverän über das Böse und ich nehme es so, wie es kommt und verzweifle nicht daran, dass Gott mich irgendwie verlassen hätte in dieser Situation. Ich selber war, ich hatte das schon mal erzählt, ich werde das jetzt nicht in der Länge machen, in meiner Studienzeit, als ich Theologie studiert habe, hat ein Pastor über mich prophezeit und hat mir gesagt, ich werde in eine Wüstenzeit kommen. Hat dann dazu noch etwas gesagt, habe ich nicht verstanden, was er da will. Als ich dann studiert habe, wusste ich, was er meinte. Gott hat mir noch auf sehr unterschiedliche Art und Weise offenbart, dass das jetzt gerade meine Wüstenzeit ist. Und das war eine Glaubensprobe. Ich wurde mit Dingen konfrontiert, die ein zerstörerisches Potenzial für meinen Glauben hatten. Ich habe diese Zeit nicht geliebt. Als wir weggezogen sind von dort, wir setzen uns ins Auto nach 5 Jahren, dann sage ich zu meiner Frau, blicke nicht zurück, sonst erstarrst du zur Salzsäule. Die Alttestamentler unter uns wissen, was damit gemeint ist. Also das ist ein Ort, der ist so viel mit Kampf verbunden, so viel mit Versuchung und Verführung verbunden. Das war so hart für mich, 5 Jahre das auszuhalten. Aber ich blieb. Warum? Weil ich wusste, dass Gott mich führt, dass Gott es sogar mir angekündigt hat, ich werde dich in eine Wüste führen. Ich führe dich in die Versuchung. Mein Herr hat mich aber nicht versucht. Ich bin geblieben, weil ich wusste, er wird mich da auch wieder herausführen. Und Jesus ist auch wieder aus der Wüste rausgekommen. Wir lesen in Lukas 4, Vers 14, ist jetzt gerade nicht da, heißt es, Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück. Meine Lieben, genau das ist passiert. Ich will diese Zeit, hört sich paradox an, will ich nicht missen. Nicht, weil ich die Versuchung so lieb hatte, sondern weil das, was daraus resultiert ist, diese Bewährung des Glaubens und Ausharrens und der Ausdauer. Gott hat das gebraucht, um sich zu verherrlichen. Ich habe alles aus seiner Hand genommen, wohlwissend, dass die Verführung und Versuchung, die mich hier ereilen, nicht aus seinem Herzen und aus seinen Gedanken kommen. Also diese Gebetszeit sollte in uns keine Unruhe bewirken, sondern das Gegenteil. Gott hat die Kontrolle. Gott führt hinein. Gott führt wieder heraus. 1. Korinther 10, Vers 13. Vielleicht, Leute, vielleicht ist das mit die wichtigste Passage in dem. 1. Korinther 10, Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu. der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen, also über eure Möglichkeiten hinaus, versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Unsere Lebenszeit ist geprägt von Versuchungen. Jesus sagt, bitte, dass ihr nicht in Versuchungen kommt, weil sie nicht lecker sind. Aber manchmal geschieht es, dass Gott uns dort hineinführt. Aber er verspricht, dass er treu ist, dass er keine Spielchen spielt, sondern sagt, wir gehen jetzt hier miteinander rein. Miteinander. Du bist nicht allein. Miteinander sind wir hier drin. Und ich zeige dir den Ausweg, damit du nicht über dein Vermögen versucht wirst. Hier ist der Ausweg. Komm mit mir. Komm mit mir und werde stark im Glauben. Deswegen sagt Petrus hat irgendwie dieses Ding mit der Versuchung, ich weiß nicht warum. 2. Petrus 2, Vers 9, und dann kommen wir zum Schluss. Sagt er, der Herr weiß die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten. Amen. Der Herr weiß die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten. Das gelingt aber nur bei denen, die auch in Gottesfurcht leben, die ihre Augen auf den Herrn richten. Aber wer nicht gottesfürchtig lebt, wer keine Zuneigung zum Herrn hat, der wird jeder Versuchung einfach erliegen, weil er den Ausweg nicht sehen wird, weil seine Augen allein auf sein Herz gerichtet sind und auf seine Begierden. Hör auf dein Herz, ist so der schlechteste Rat, den man einem Menschen geben kann. Wenn wir auf unser Herz hören, dann kommt das raus, was wir in den Nachrichten sehen, was wir in den Zeitungen lesen. Und deswegen, manchmal führt uns Gott in die Versuchung. Nächste Woche werden wir hören, was dann konkret zu tun ist, wenn wir in so einer Versuchung sind. Und zum Schluss ist die Frage, wenn Jesus sagt, dass man nicht in Versuchung kommen sollte, ist doch die Frage, wie wir vor zerstörerischen Versuchungen bewahrt bleiben. Und das verrät er uns im Vaterunser. Und er zeigt uns, die beste Prävention gegen Versuchung ist Gebet. Bitte um Bewahrung. Bitte um Schutz. Es gibt noch viele Maßnahmen, die man ergreifen kann und so weiter, aber das allererste, Jesus beginnt mit bete darum. Gott weiß, was ihr braucht, sagt er, deswegen betet das Vaterunser. Und Gott weiß, wir brauchen Bewahrung. Bete um Bewahrung. Jesus lehrt uns, für unseren Schutz zu beten, dass uns Situationen erspart bleiben, wo wir Gott untreu werden können und Enttäuschung des Satans erliegen. Und vielleicht sind wir in mancherlei Versuchungen hineingeraten, weil wir gar nicht um Schutz gebeten haben. Weil die Präsenz des Bösen und auch des Satans, das wird uns nächste Woche sehr intensiv beschäftigen, weil die Präsenz des Bösen und auch des Satans vielleicht in unseren Breitengraden überhaupt nicht mehr da ist, weil wir Gottes Wort nicht kennen und deswegen völlig blind in die ein oder andere Versuchung hineintappen. Und Jesus sagt, bete. Bete. Wenn du dich selber schützen könntest, dann wäre Gebet nicht notwendig. Aber du musst beten, weil Jesus weiß, dass du und ich, dass wir Hilfe brauchen auf unserem Weg. Darum lasst uns miteinander schließen aus Hebräer 4, Vers 16 und dann den Vers 15, wo es heißt, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist. Herr, diese Zeile, die du uns da zumutest, ist schwere Kost und es kostet Kraft und Mühe, jetzt diese vielen Texte zu lesen und zu hören, um zu verstehen, was das bedeutet. Und Herr, wir wollen uns es als Gemeinde nicht leicht machen, indem wir die schwierigen Passagen einfach glatt bügeln, damit alles in unser Bild hineinpasst, sondern wir wollen uns diesen Realitäten stellen und davon zehren und davon Kraft empfangen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns offenbarst in deinem Wort, dass du nicht der bist, der uns in die Sünde treiben möchte, dass du nicht der bist, der uns bösartig und hinterlistig versuchst und verführst. Ich danke dir, Herr, dass du derjenige bist, der uns in die Versuchung führt, aber auch wieder herausführt, dass du einen Ausgang schaffst. Und so manch einer ist hier konfrontiert mit Versuchung. Vielleicht hast du so manch einen in diesem Raum zurzeit in eine Versuchung gestellt. O Herr, ich bitte dich, dass du einen Ausgang schaffst. Und das bete ich mit Zuversicht, weil du es versprochen hast. Gib uns offene Augen, ein festes Herz, bei dir zu bleiben und nicht unsere eigenen Wege zu gehen und den eigenen Begierden, die in unserem Herzen schlummern, zu erliegen. Wir wollen nicht ohnmächtig sein, sondern wir wollen lebendig gemacht werden von dem Heiligen Geist, von dem Pfingstgeist, der uns neues Leben gibt und der uns die Kraft gibt, zu überwinden, uns Bewährung im Glauben zu schenken, Ausdauer und eine neue Glaubenstiefe und Standfestigkeit. Herr, schenk es uns. Erfülle uns mit dem Heiligen Geist. Aber vor allem, Herr, bewahre uns. Wir wollen nicht wie leichtsinnige, selbsternannte Helden umherlaufen und sagen, Herr, gib mir eine Versuchung zur Sünde, weil ich so stark bin. Nein, Herr, wir kennen unsere Schwachheiten. Wir kennen alle unsere Mängel. Und jeder hat seine eigenen. Führe uns nicht in Versuchung, Herr. Das soll uns erspart bleiben. Gib uns Frieden. Lass uns nicht in diese Momente kommen, wo unser Glauben so dermaßen gebeutelt wird, dass wir aufgeben. Herr, bewahre uns. Bewahre uns. Amen.